Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Wir haben wieder zwei TeilnehmerInnen aus dem TikTok-Voting bei uns heute. Wir haben einmal bestens vorbereitet. Betül, hallo Betül, schön, dass du da bist.
Hallo Benni, danke. Hallo Peter. Hallo Icke.
Und wir haben auch da Icke / Matthias. Können wir gleich noch klären, wie wir dich eigentlich nennen sollen. Schön natürlich, dass du auch da bist. Hi.
Ja, ich sage schon mal guten Abend und Icke sagt Buongiorno. Ja, wir sind beide da, aber ich bevorzuge heute diese Variante, weil der NDR ARD ist ja alles ein bisschen seriöser und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen Seriosität zeigen hier.
Ja, und ESC Kompakt ist sowieso auch ein ganz seriöses Medium, deshalb ist es genau richtig. Und mit uns hier ist mein Co-Blogger Peter. Hallo Peter, auch an dich.
Hey Benny, guten Abend. Hi Betül. Hi Matthias. Grüß euch herzlich. Ich mag vielleicht zu Anfang noch eine Sache sagen für die, die das gestern nicht gesehen haben. Ihr seid ja quasi heute fast Premierengäste eines neuen Formats, weil wir machen ja schon ESC Kompakt viele Jahre, aber noch nie haben wir, also haben schon viele, viele Künstler zu Gast gehabt, aber noch nie haben wir, bevor gestern, muss ich sagen, zwei Künstler gleichzeitig zu Gast gehabt. Wir wollten das mal ausprobieren, vor allen Dingen, weil das TikTok-Voting ja nur eine Woche dauert und wir euch natürlich möglichst schnell auch der Fan-Community vorstellen wollen, damit noch ausreichend Zeit zum Abstimmen bleibt. Aber wir fanden das auch ganz reizvoll, das mal auszuprobieren. Hat gestern schon super funktioniert mit From Fall to Spring und Jonah XX. Und heute wird es auch super klappen, weil das haben wir ja schon geübt. Dazu für die, die es nicht mitgekriegt haben, bei uns auf Social Media. Wir haben ja schon mal, Betül, als du in Hamburg warst, zu deinem Promotermin, haben wir ja einfach schon mal Matthias angerufen. Und genau. Dann zu dritt schon per FaceTime uns ausgetauscht. Und das hat so gut geklappt, das war letztendlich auch Ideengeber für dieses Format. Ne? Also in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr Spaß mitmacht.
Und vielleicht noch was Organisatorisches vorab. Ihr kennt das Spiel größtenteils. Wir haben vorher schon Fragen gesammelt. Ihr dürft aber natürlich gerne weiterhin auch im Chat Fragen stellen, wenn euch unterwegs was einfällt. Wir versuchen, die dann immer mit aufzugreifen und hier auch an die beiden zu stellen. So, Peter, und weil du immer die Leute so gut zusammenbringst und ein toller Eisbrecher bist, darfst du natürlich auch heute wieder starten.
Dann starte ich gleich mit der ersten Frage, Ladies First natürlich, an Betül. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Frage überhaupt für alle, die heute Abend dabei sind, relevant ist, weil ich unterstelle, dass viele Leute euch schon kennen. Aber wir wollen natürlich auch die mitnehmen, die euch noch gar nicht kennen. Also erzählt erstmal zu Beginn ein bisschen was über euch und bitte, wenn du magst, dann fang doch an.
Ja, gern. Ich bin die Betül, gebürtige Berlinerin. Und ich habe angefangen mit 6 Jahren auf dem Konservatorium für türkische Musik Gitarre zu spielen und war dann im Kinderchor, habe dann eine Girlband gegründet und habe bei ganz vielen Projekten mitgewirkt, unter anderem auch mit Kindern. Und habe dann angefangen, meine Songs selbst zu schreiben und selber zu produzieren. Und ja, jetzt bin ich hier angekommen und hoffe natürlich, dass ich Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten kann, weil das auch eines meiner Kindheitsträume ist.
Sag mal, fass doch mal ganz kurz noch ergänzend deine wesentlichen musikalischen Einflüsse, die dich dazu gebracht haben, was du heute machst, zusammen.
Ja, wie ich schon sagte, habe ich halt auf dem türkischen Konservatorium gelernt und dadurch habe ich halt viel türkische Musik gemacht und das inspiriert mich halt auch immer noch sehr viel und ich versuche das in einen modernen Pop-Sound mit zu integrieren, wie jetzt bei meinem Song Heaven. Da hört man halt auch moderne Pop-Sounds und Klänge, aber gleichzeitig auch so ein bisschen orientalische Elemente. Ich mag das einfach, diese beiden Kulturen, ne, Deutsch, Türkisch, Englisch, Modern Pop, Oriental und alles so ein bisschen zu vereinen.
Ist ja auch beim ESC eine gern genommene Musikrichtung, ne? Also man hat, finde ich, total, wenn man Heaven hört, gleich so ESC Vibes, weil man das einfach schon so von Griechenland, aus der Türkei oder so einfach so auch kennt, ja.
Genau, ja.
Matthias, zwei verschiedene Kulturen ist ein gutes Stichwort.
Ich habe die normale Kultur als Familienvater, Unternehmer und dann habe ich noch die Saufkultur, ja, mit Icke Hüftgold. Und das Ganze kam ja natürlich auch irgendwie durch einen großen Zufall. Ich habe mit 17 eine Heavy-Metal-Band gegründet mit meinen Jungs, habe dann auch Doom-Death-Metal gemacht und das ging bis zu Hip-Hop, verschiedene Bandprojekte.
Das kenne ich nicht, Doom-Death-Metal?
Doom und Death Metal. Also heftig. Ich bin ein sehr großer Fan auch von Lord of the Lost. Das ist jetzt schon mein absoluter Favorit von den 8, die da gesetzt sind. Das ist genau das Ding, was der ESC braucht. Das war meine musikalische Herkunft. Ich bin leider dort musikalisch dann wohl gescheitert oder beziehungsweise nicht erfolgreich geworden. Habe dann angefangen, Kindermusik zu schreiben. Und während der Kindermusik kam ein Kollege von uns rein und sagt, oh, so ein Kinderquatsch den ganzen Tag, mach doch mal was Asoziales, mach Ballermann. Da habe ich den verteufelt, habe gesagt, niemals, das ist der letzte Track. Und dann sagt der Kollege, ja, weil du es nicht kannst. Und dann habe ich gesagt, okay, hol zwei Kisten Bier, ich schreibe ein Ballermann-Lied. Und dann bin ich mit Dominik, meinem Kompagnon, Summerfield Records, da ist praktisch alles entstanden, zusammengesetzt. Und da war in 10 Minuten die erste Zeile geboren und daraus wurde Icke Hüftgold, weil den ganzen Quatsch keiner aus meinem Musikerumfeld singen wollte. Jeder hat sich geschämt. Ich habe mich selbst für die Musik geschämt und habe dann gesagt, niemals werde ich so auf die Bühne gehen. Und dann sagt Dominik, dann ziehen wir dir eine Perücke auf und einen Künstlername. Ja, und dann ist die Ausgeburt des deutschen Schlagers geboren, nämlich Icke Hüftgold. Und den Rest kennen manche vielleicht. Das ging dann irgendwie stetig irgendwie immer weiter an die Spitze des Partyschlagers und auf meinem Weg habe ich dann halt mit Dominik halt auch Leute wie Mia Julia entdeckt, aufgebaut, Lorenz Büffel. Wir sind heute ultra erfolgreich mit Acts wie Robin und Schürze, Laila war letztes Jahr der Song des Jahres. Wir haben Easy Glück, Julian Benz, den Honk bei uns in den Reihen. Das sind alles in unserem Segment gestandene Größen und sind so eine kleine Partyschlager-Armee geworden, kann man so sagen, und machen das aus Leidenschaft, mit ganz viel Energie, weil die Party-Schlager-Szene eine unfassbar, unfassbar geile Community ist. Und das war auch der Hintergedanke, als dann gesagt wurde vom NDR, wir wollen divers werden, da haben wir uns direkt hingesetzt. Und Party-Schlager hat eine gute Farbe, hat eine sehr positive Farbe. Und ich glaube, das ist auch das Schöne daran dieses Jahr, dass wir sehr, sehr bunt sind vom Programm. Und deshalb, glaube ich, wird es da draußen auch allen Spaß machen, auch wenn viele nicht verstehen, warum ich solche Musik mache, aber es polarisiert halt auch schön. Man kann mal drüber diskutieren. Ja, das so zu mir. Ich glaube, das reicht auch schon.
Fast. Ja, ich mag da aber noch eine Frage anschließen. Und zwar genau die nach der Dialektik, die du auch schon aufgezeigt hast. Also ich selbst habe jetzt relativ wenig Berührung, also schon viele Berührungen zu Mallorca, weniger aber zum Ballermann, das habe ich noch nicht live erlebt, aber einer unserer IT-Freaks bei uns, der fährt regelmäßig in Intervallen nach Spanien, nach Mallorca und die planen das auch immer so, dass sie, ich sage jetzt sein Wortlaut, dann auch ein Konzert eines Stars hören. Und dann sagte ich, was denn für Stars? Und dachte, es fallen irgendwelche Namen, die ich kenne. Aber es fielen genau die Namen, die du genannt hast, die für mich halt nur nicht zwingend in der Star-Kategorie verortet sind. Aber ich habe natürlich rund um das Bloggen jetzt den Siegeszug von Laila erlebt. Und zwar auch von den Anfängen, weil das sieht man noch nicht auf 1 in Deutschland, als plötzlich der Schlagermovie in Hamburg dieses Lied zelebrierte, wie ich das noch nie in meinem Leben vorher erlebt habe, habe ich auch auf dem Blog geschrieben. Und die Kontroverse dann um Laila, auf die ich jetzt inhaltlich nicht eingehen will, ob die nicht auch Teil einer Profilierungsstrategie von irgendwelchen Stadträten ist, aber die Kontroverse darum hat natürlich dich ins deutsche Feuilleton gehoben. Also du durftest dann plötzlich in der Zeit dann dich auch über den Erfolg von Laila artikulieren. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie geht der eigentlich mit diesen zwei Welten um? Na, also auf der einen Seite Icke Hüftgold, du hast jetzt auch hier ein Icon als mit Bierglas, und auf der anderen Seite halt Matthias, den ich ja über diese Recherchen erlebt habe, ne, als reflektierten, geradezu intellektuellen Familienvater, der aus einer ganz anderen Heritage kommt.
Ja, es ist eine Gratwanderung. Also ich bin zerrissen, hin und her gerissen. Ich habe auf der einen Seite natürlich die Aufgabe für mich erkannt, dass ich den Leuten Spaß bringen möchte und will. Das ist auch gelungen. Aber ich habe natürlich auch Themen angefasst in meiner musikalischen Laufbahn, die auch sehr, sehr am Rande des guten Geschmacks waren und sind. Und ich bin auf der anderen Seite Familienvater. Ich bin auch Gründer von der Kinderstiftung, weil ich diversen Missständen im deutschen Fernsehen irgendwann mal begegnet bin und habe mich da gerade gemacht. Und ich habe aber für mich beschlossen, dass ich diese zwei Wege gehen kann. Ich glaube, auch glaubwürdig gehen kann. Wir brauchen in Deutschland auf jeden Fall Satire. Wir brauchen den Partyschlager. Wir brauchen gerade nach dieser ganzen Kriegssituation und nach Corona auch mal wieder das ausgiebige Feiern, und das hat ja Deutschland auch immer ausgemacht. Wir reden ja nicht von Partyschlager, den es erst seit 3 Jahren gibt, sondern wir zelebrieren das ja seit den 50ern, 40er Jahren fast schon, nur auf eine andere Art und Weise. Und die Texte waren damals nur intelligenter verpackt oder anders verpackt. Wenn Udo Jürgens damals sang, 17 Jahre blondes Haar, dann könnte man heute auch den Kopf darüber schütteln, wenn man das Ganze mal interpretiert, oder Santa Maria, Howard Carpendale in dem Fall. Roland Kaiser, Entschuldigung, genau. Was da auf dem Schiff passiert ist, und er hielt die Unschuld in den Händen. Es war anders verpackt. Es sind streitbare Themen, und ich finde auch die Diskussion darüber sehr, sehr wichtig. Ich bin auf der einen Seite auch ein sehr politischer Mensch und war ja auch in dem ein oder anderen Politmagazin schon. Und muss mich dann auch natürlich diesen Fragen stellen und kann auch alle Seiten auch gut verstehen. Aber man muss da einen Dialog finden, man kann das eine nicht verdammen, man kann nicht immer alles nur extrem in die eine oder andere Richtung sehen. Dann landen wir in einer Verbotsgesellschaft, das wollen wir auch nicht. Wir brauchen gewisse moralische Grenzen, die haben wir uns mit unseren Gesetzen ja auch gesteckt. Und in dem Kreis sollte man sich bewegen, und alles, was darüber hinausgeht, sollte dann auch ein Stück weit verdammt werden.
So, jetzt haben wir den ersten Elefanten aus dem Raum. Benni, mach du mal weiter.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Elefant war. Also ich finde es gerade sehr spannend. Ich glaube, wir könnten auch noch sehr lange darüber sprechen. Thilo mit Bobby hat auch in den Kommentaren angesprochen, noch dein Promi Big Brother Auftritt, weil das war auch so das erste Mal, als ich dann näher mit dir in Berührung gekommen bin, beziehungsweise auch diese zwei Personen sozusagen kennengelernt habe. Könnten wir, glaube ich, auch noch ewig drüber sprechen. Ich würde trotzdem mal einen Schritt weitergehen, und wir vertiefen das dann vor Liverpool, Icke. Genau, mich würde noch mal interessieren, jetzt konkret euer Weg zum ESC, ins TikTok-Voting. Betül, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, da bewerbe ich mich, ich gehe auch diesen TikTok-Weg, weil vorhin hast du ja schon gesagt, also es hat sich fast so angehört, als wäre das ein ganz natürlich gewesen, dass alles auf den ESC hinlaufen muss, aber es ist dann ja doch noch mal eine Hürde vielleicht, sich dann tatsächlich zu bewerben, plus es muss ja auch ein Song da sein. Kannst du noch mal sagen, wie das dann konkret abgelaufen ist?
Ja, klar, wie du schon sagst, also es ist eigentlich ein ziemlich langer Weg gewesen, und als ich mich dazu entschlossen habe, habe ich erstmal nach einem Produzenten gesucht und bin dann auf Wayne Wilkins gestoßen aus Amerika, habe dann meine Ideen mit ihm ausgetauscht, und es gibt natürlich auch Vorgaben, ne? Der Song darf nicht länger als 3 Minuten sein, und da gibt es halt noch andere Vorgaben. Und
wann war das ungefähr? Also gab es da schon den Aufruf, oder war das schon irgendwann viel, viel früher?
Ich habe den Song tatsächlich 2021, September, fertiggestellt. Genau. Und also da hatte ich halt schon die Idee, dass ich mich unbedingt bewerben möchte. Und jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen, dass ich mit meinem Manager gesagt habe, okay, jetzt wollen wir den Song endlich veröffentlichen und dann auch gleich im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest, weil der ja auch so aufgebaut ist, also mit der Idee entstanden ist. Und genau, also ich denke, dass alles so seinen richtigen Zeitpunkt hat. Und ich habe mich einfach mit dem Schritt sicher gefühlt und ja, wie kann ich das noch beschreiben? Wie gesagt, so, ich denke, dass es einfach der gute Zeitpunkt gewesen ist für Heaven, das mit dem Publikum ja, zu verbinden. Und ja, Wayne Wilkins hat, wie gesagt, unsere Ideen mit eingebracht, mit diesen orientalischen Elementen. Und er hat, finde ich, einen super Songtext geschrieben, was super zu mir passt. Und ich hatte ja auch schon die Geschichte, die Vorgeschichte erzählt mit Elmas. Vielleicht kann ich das hier nochmal so kurz anteasern. Und zwar, meine PR-Managerin hatte eine beste Freundin, die krebskrank war. Und damals hatten wir halt mit Cetje, mit meiner PR-Managerin, schon bereits zusammengearbeitet. Und während einer Autofahrt, also die haben gemeinsam eine Autofahrt gemacht, lief ein Eurovision-Song im Radio. Und Cetje hat halt davon geträumt, geschwärmt, dass sie unbedingt einmal ein Teil vom Eurovision Song Contest sein möchte. Und Elmas hat sie dann halt so total bekräftigt und gesagt, ich glaube fest daran, dass ihr es gemeinsam mit Bethel schaffen werdet. Und ja, und dann haben wir sie leider verloren. Und ja, dass der Song Heaven heißt, ist vielleicht, manchmal denke ich mir, ist es vielleicht kein Zufall. Und ich verbinde halt sehr viel mit dem Song. Und ich glaube, dass Elmas auch uns zuguckt und dass das alles so irgendwie seinen Weg findet. Und ich bin auch froh, gerade hier zu sein, dass wir jetzt bei dem TikTok-Voting sind. Ja.
Das, also sonst sagt es Peter immer, aber ich finde, ihr seid jetzt ja beide schon so unter den letzten 14, ne? Und deswegen, also bist du ja auf jeden Fall schon Teil vom ESC. Das heißt, ich würde sagen, genau diesen Schritt hast du ja schon total erreicht. Also zumindest für uns immer in der Fan-Community ist es so, wer dann, im Prinzip geht es ja schon bei der Bewerbung los, also wer sich bewirbt, wird schon in die Familie aufgenommen sozusagen. Und genau, also hast du das ja auf jeden Fall erreicht, sozusagen damit schon den ESC-Schritt zu gehen. Das kann man dann dir ja auch nicht mehr nehmen. Icke, wie war das denn bei dir? Also in meinem Kopf ist es ja so, du hast Peter und mich bei der Zeppelin-Premiere getroffen und seitdem wolltest du zum ESC. Ungefähr so war es doch, oder?
Naja, es war ein Stück weit anders, aber da haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Also ich bin ESC, seitdem ich denken kann. Also meine Eltern, also es war ja immer ein Familienereignis. Ich bin damit groß geworden, bin ja dann selbst Musiker geworden, habe das dann hier und da natürlich auch mal über Jahre auch mal wieder aus den Augen verloren, aber war immer hoch interessiert, weil ich dieses Spektakel und diese Größe, diese Strahlkraft dieser Veranstaltung so unfassbar finde. Ja, und dann habe ich dann auf meinem Weg als Musiker viele Leute kennengelernt und einer, der zu meinen 10 Lieblingsmenschen gehört, ist tatsächlich Ralf Siegel, von dem ich unfassbar viel gelernt habe, von dem ich unfassbar viel erzählt bekommen habe in ganz langen Nächten bei ihm auf der Couch, bei ihm am Piano. Der Mann, der den ESC, glaube ich, am intensivsten in jeder Phase seines Körpers in seinem Leben gelebt hat und immer noch lebt. Er fand die Idee mega witzig, dass Icke Hüftgold einfach mal mitmacht. Wer Ralfs Geschichte kennt und die Sachen damals, die mit Stefan Raab gelaufen sind, da sind viele Dinge auch passiert, die Ralf heute, glaube ich, auch noch ziemlich in den Knochen stecken. Und Ralf ist einfach mein großes Idol. Letztes Jahr habe ich mich ja schon mal mit einem Song beworben und Ralf hat dann parallel dazu auch mir einen Song geschrieben, einem Partykünstler. Und wir haben uns da eigentlich drüber kaputt gelacht, weil es gab auch bis jetzt keine Möglichkeit, dass ein Partyschlagerkünstler überhaupt Teil dieser Veranstaltung wird. Und so alles in der Summe hat dazu geführt, dass ich natürlich Blut geleckt habe, wie man so schön sagt. Ich habe tolle Gespräche mit Corinna May, die ja 2002 dabei war, geführt. Ich kenne Michelle, die war dabei, Teile von Chingis Khan, Münchner Freiheit, Nino D'Angelo. Ich bin vielen, die ins Ausland gefahren sind damals, ja schon persönlich begegnet und habe diese Faszination und konnte es auch nicht verstehen, dass man diesen Diamant, den wir da in der Hand tragen, dass wir den in den letzten Jahren so ein Stück weit zertrümmert haben, durch vielleicht zu konservative Entscheidungen. Und wenn man sich mal die Historie anderer Länder anguckt und auch die Bühnenperformance, es ist leider oder Gott sei Dank so, dass es halt viel auf bam, 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 da haben ja Acts gewonnen, die haben halt ein Feuerwerk abgeliefert auf der Bühne. Und ich glaube, da sollten wir auch wieder hin, gute Stimmen, Emotionen, aber auch mal so eine richtig geile, bekloppte Show. Und das war so mein Hintergedanke. Für bekloppte Dinge sind wir immer gut. Und warum nicht beim ESC?
Ja, und du hast jetzt schon auch sozusagen die nächste Frage gleich mit beantwortet, nämlich deine Berührungspunkte. Betül, wie war das denn bei dir? Wann hast du angefangen, dich für den ESC zu interessieren? Und was mich in dem Zusammenhang auch besonders interessiert, welche Rolle haben da denn deine türkischen Wurzeln gespielt? Weil auch in der Türkei war oder ist teilweise ja immer noch der ESC ja ein Riesen-Happening, auch wenn die Türkei leider aktuell nicht teilnimmt, aber alle Finger sind, Daumen sind gedrückt, dass das bald mal wieder passiert. Genau, wie war das so bei dir, deine ESC-Geschichte?
Ja, ESC war für mich eigentlich immer in meiner Familie eigentlich zur Tradition geworden, weil wir uns jedes Jahr mit Freunden, Familie, Cousins, Cousinen vor dem Fernseher gesetzt haben, ne, Cola, alles zu trinken, Chips, Popcorn vorbereitet haben und wirklich mitgefiebert haben. Und meine erste Erinnerung ist halt, tatsächlich geht's in Richtung Setup LNL mit Every Way That I Can und dem Sieg der Türkei. Und dann habe ich das halt wirklich konsequent immer wieder weiter verfolgt. So, und ich finde es natürlich auch traurig, dass die Türkei seit 10 Jahren nicht dabei ist, weil ich denke, dass also in der Türkei gibt es ja auch viele, viele verschiedene Musikrichtungen und das ist halt für die türkischen Künstler auch eine super Plattform, diese Musikrichtungen der Welt dann offen zu zeigen und sich zu präsentieren. Und so sind halt meine Berührungspunkte, ist es mit meiner Kindheit verbunden. Deswegen sage ich ja, es ist für mich eigentlich ein Kindheitstraum, beim ESC mitzumachen.
Ja, und die türkische Community in Deutschland ist auch hinter dir. Ich habe gesehen, am Samstag warst du auf der Titelseite von Hürriyet.
Genau, ja, unter anderem. Und dann auch in den Nachrichten, Abendnews und heute früh auch wieder. Also das ist alles so eigentlich ja ausgeartet, sage ich mal, medial. Finde ich natürlich super, dass sie mich da auch supporten und dass ich die türkische Community auch mitnehmen kann. Ich bin total froh über diesen Support, sei es die deutschen Medien, sei es die türkischen Medien. Ist echt überragend.
Matthias,
ich glaube, da gibt ja.
Matthias, da kannst du, glaube ich, mithalten, was Schlagzeilen angeht. Und insofern, also wir diskutieren das auch viel in unserer Blogger-WhatsApp-Gruppe, ne? Wer am Ende die Nase vorn haben wird. Aber du machst natürlich auch wahnsinnig viel Schlagzeilen, die mich zu einer Kontroverse bringen. Ich weiß nicht, ob du die Kommentare auch liest. Du hast ja auf TikTok begeisterte Anhänger, die richtig Alarm machen und auch richtig nach vorne gehen. Aber es gibt natürlich auch eine Kontroverse bei uns. Also es gibt natürlich auch so, sage ich mal, so klassische ESC-Fans, die heftig Gegenwind erzeugen. Ne? Wie gehst du denn mit dieser Kontroverse eigentlich um?
Also ich freue mich um jeden, der Gegenwind verursacht, weil das bringt uns nur dazu, noch mehr kreativen Output zu kreieren. Das ist einfach so. Ich bin groß geworden über Niederlagen, nicht über Siege in meinem Segment. Und ich feiere, also wir zelebrieren in unserer Crew auch jede Niederlage. Das heißt, wenn ich hier untergehe, dann aber mit Pauken und Trompeten. Und das ist unsere Einstellung zur Musik, unsere Einstellung zum Leben. Wir haben viele Projekte an die Wand gefahren und wir haben aber immer weitergemacht. Und das zeichnet uns aus. Und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann ist es auch ganz klar, dann werden wir nächstes Jahr mit einem Konzept an diese Sache rangehen, dass ihr nicht mehr an uns vorbeikommt. Und dann gibt es halt auch vielleicht wieder nur Schlagzeilen, aber das ist halt, wir sind laut, unsere Community ist laut. Ich kann gar nicht alle Kommentare lesen, weil ich habe so viel um die Ohren. Ich freue mich so über jeden, auch negativ. Ihr könnt euch richtig austoben bei mir. Und nehmt, also alle Kritiker, nehmt es auch einfach ein Stück weit mit Humor. Ich glaube, dass ich nicht der richtige Act bin für Liverpool, dass der Song nicht der richtige Song ist für die Welt. Aber darum geht es ja letztendlich gar nicht. Es geht mir auch darum, dass dieser ESC, den ich so liebe und schätze, dass der auch mal wieder Traffic bekommt. Wir müssen den aus dem Sumpf rausholen. Dass er jetzt verbannt ist auf 2220, ist ein Witz. Das ist die größte Musikveranstaltung der Welt. Das ist einfach der größte, das größte Battle, Musikbattle der Welt. Und dann wird das so mit Füßen getreten. Ja? Und ich weiß, die da dran gearbeitet haben, die haben einen super Job gemacht. Ich habe ja mit vielen auch in Kontakt gestanden. Und ich bin dankbar, dass das Team um Alexandra Wolfslast so Gas gegeben hat und so eine Diversität auch zugelassen hat. Ich war auch begeistert, als ich das Line-Up gesehen habe, der 8 Acts, die da sind. Ja. Und die TikTok-Entscheidung, die ist für mich ein Stück weit zweifelhaft, weil das Abstimmungssystem für mich nicht transparent ist. Das ist ein Kritikpunkt, aber ich bin auch jemand, der Kritik äußert. Es kann nicht sein, dass man jeden Tag seine Stimme abgeben kann. Ich habe eine Stimme, die habe ich bei der Bundestagswahl und die gebe ich dann ab oder ich gebe sie nicht ab. Das fordert dazu auf, dass etablierte Künstler, die sich jahrelang den Arsch aufreißen in ihrem Genre, jetzt dazu verdammt werden, jeden Tag bei ihrer Community zu betteln. Und heute votet heute wieder. Das erinnert mich tatsächlich an die Zeit, wo ich 17 war und der HR, also HR3, damals gesagt hat, ihr könnt als Vorband um 17 Uhr bei unserem HR-Festival, ihr müsst auf die Seite gehen, online und die meisten stimmen. Und damals musstest du halt die Fritzbox immer neu laden, dass sie dann nochmal, dann haben wir mit uns, mit der Bändler gesessen, haben den ganzen Tag gedattelt, dass wir da irgendwie auf diese scheiß Bühne kommen. Ja. Und das ist Kacke. Das ist einfach Kacke. Ich hoffe, dass das transparent gemacht wird. Ich hoffe, dass da jeder einfach eine faire Chance hat. Und aber auch das ist neu. Und ich weiß, es entstehen auch Fehler, wenn was neu gemacht wird. Aber dann wird es vielleicht nächstes Jahr da auch wieder die Schraube wieder ein bisschen nachjustiert. Und es wird dann einfach noch besser. Das ist so mein Wunsch. Und ich will einfach eine schöne Veranstaltung. Wer da nachher in Liverpool oder in Köln steht, ist jetzt eigentlich vollkommen egal. Es ist eine gute und diverse Auswahl. Es ist, glaube ich, für jeden was dabei und jeder kann auch ein bisschen schimpfen zu Hause und dann ist doch alles gut.
Ich möchte noch eine Sache hinzufügen, und zwar hast du das Wort Niederlage verwandt. Also das Wort Niederlage gibt es, wenn aus über 1000 Bewerbungen jetzt die 14 feststehen, die vor dem Gremium am besten bestanden haben, dann ist das keine Niederlage, selbst wenn man theoretisch den 14. Rang von 14 belegen würde. Es ist immer noch ein großer Erfolg. Es ist Anerkennung, es ist Respekt, aber vor allen Dingen, und das ist für uns natürlich hier ein entscheidender Punkt, in der ESC-Community bist du einmal dabei, bist du unvergessen. Ne? Also das ist für die Ewigkeit.
Das habe ich gesehen. Also ihr huldigt tatsächlich irgendwie immer wieder jedem, der sich irgendwann mal beworben hat. Das finde ich total charmant. Ich finde eure Seite übrigens überragend, weil ihr das mit Herzblut macht. So, und ich weiß, dass ihr da kein Geld für bekommt. Ich weiß, dass ihr das seit Jahren einfach aus diesem Spirit für den ESC macht. Und das ist geil. Und deshalb bin ich auch heute Abend hier, weil ich hoffe, dass viele Leute in den nächsten Jahren noch dazukommen und euren Stuff da verfolgen, weil es ist auch unterhaltsam und es ist vor allen Dingen fair. Ja? Ihr bringt immer so auch mal eine persönliche Meinung rein, aber ihr sagt dann auch in euren Texten, das ist nur eine persönliche Meinung, aber davon lebt die Seite unglaublich. Also die ist sehr, sehr persönlich und trotzdem sehr transparent und fair. Und das finde ich gut.
Ja, und wir selbst kriegen ja auch eine Inspiration, Betül. Du hast mich auf einen türkischen Beitrag, den ich längst vergessen hatte, aus 1980 verwiesen. Also wie setzt du dich eigentlich mit der Vergangenheit des ESC auseinander? Also der Song ist ja 20 Jahre vor deiner Geburt auf der Bühne gewesen. Wird der noch gehört in der Community?
Ja, klar. Also ich meine, du redest von Alter Pekkan. Ja, also der Song, der ist in der Türkei mega bekannt und selbst meine Generation oder auch meine Geschwister, die kennen den Song einfach. Und Aja Pekkan ist ja auch ein mega Superstar in der Türkei. Es ist wirklich unvergesslich. Also man kennt diese Performance einfach, es ist eingraviert und es ist schon eine super Performance gewesen, denke ich, von Aja Pekkan. Und sie ist auch einer meiner liebsten Künstlerinnen in der Türkei.
Ich versuche eine Analogie zu Deutschland, zu irgendeinem Song, also vielleicht so, er gehört zu mir oder so.
Wie, nochmal?
Na, ich versuche eine Analogie an einen Song aus den 70er Jahren, der Evergreen ist, der nie ganz vorne in der internationalen Wahrnehmung.
Ja, ja.
Oder Texas Lightning vielleicht.
Ja, überragend. Überragend.
Das war fresh. War ja auch ein Riesenhit hier in Deutschland und dann hat es international leider nicht so geklappt. Matthias, ich habe noch eine Frage an dich, die tatsächlich sowohl auf Twitter als auch hier jetzt nochmal in den Kommentaren gestellt wurde. Weil du ja gesagt hast, also schon über die letzten Jahre gesprochen hast beim ESC und ich stimme dir da mit allem zu, was du sagst, dass es echt schade ist, dass der ESC in Deutschland so ein bisschen eingeschlafen ist und letztendlich nur noch die Hardcore-Fans sich mehr als nur einen Tag im Jahr, wenn überhaupt, dafür interessieren. Wie standest du denn zu der Mittelfinger-Performance von Jendrik? Das ist wahrscheinlich, weil es auch so ein bisschen außergewöhnlicher war. Deswegen kam die Frage jetzt tatsächlich öfter für dich.
Ja, der Mittelfinger ist halt, das ist ein internationales Zeichen, ja, erstmal. Und jeder nutzt ihn ja irgendwie anders, ja. Und ich lasse es mal bei Jendrik so stehen. Der Mittelfinger ist das Zeichen, wenn ich auf die Bühne gehe, da gibt es hunderte von Videos, dann gehen die Leute alle mit den Händen hoch und begrüßen mich mit dem doppelten Mittelfinger. So, und das ist ein Zeichen der Liebe. Ich habe das damals umgedreht. Ja? Ich habe einfach den Mittelfinger zu meinem Symbol für Freundschaft, für Energie. Jetzt geht's ab, jetzt machen wir Party. Leckt alle, komm, können uns alle am Arsch lecken. Jetzt geht's los, jetzt gehe ich auf die Bühne und jetzt feiern wir einfach. Vergessen alles andere. So kann man den Mittelfinger auch sehen. Es ist eine Interpretationssache und ich habe kein Problem mit, wenn Herr Scholz mal den Mittelfinger zeigt, am besten Richtung Russland, habe ich auch kein Problem mit. Da würde ich den Mann für feiern. Oder in Richtung Iran. Wir haben ja genug Kriegsgebiete und Iran zählt für mich mittlerweile auch zum Kriegsgebiet.
Ich würde sagen, wir nehmen das mal mit und geben es weiter. Ich würde jetzt mal langsam, aber sicher zu euren Songs kommen und auch zu der dann möglicherweise folgenden Vorentscheidungsperformance. Betül, wir kennen ja jetzt dein TikTok-Video und kannst du vielleicht auch nochmal sagen, was da jetzt schon Elemente sind? Also du tanzt ja sehr viel auch. Ich weiß, ich habe schon erfahren, weniger als du eigentlich es gerne gemacht hättest, ne, wegen gewisser Vorgaben und so. Aber wie stellst du dir den Song dann eigentlich auf der großen Bühne vor? Was hast du da schon für Ideen im Kopf?
Ja, ich habe da eigentlich ganz viele Ideen und schon genaue Vorstellungen, sofern das natürlich auch möglich ist, in Zusammenarbeit mit dem NDR und mit Tänzern, Performances und auch so eine gewisse Diversität will ich da halt auch mit einbauen. Und Performance, Performance, Performance. Es ist so, Show must go on. Und ich will da einfach eine richtig geile Bühnenperformance auf die Beine stellen. Wir sind da auch mit meinem Manager in Arbeit, wie wir alles kreativ umsetzen können. Aber ich will auch, dass es so ein bisschen noch eine Überraschung bleibt.
Okay, und Matthias, wie ist es bei dir? Was hast du dir schon vorgestellt?
Da werde ich kein Wort drüber verlieren. Für andere Leute, wer draußen denkt, wir werden alle nackt sein mit viel Alkohol, der denkt vielleicht sogar in die richtige Richtung. Nein, ich lasse einfach komplett alles offen. Ich habe natürlich mein Konzept, ich habe das alles im Kopf. Ich habe natürlich auch ein tolles Team und ich weiß, wie wir es umsetzen. Und ich brauche dafür nur das Go vom NDR, dass wir es genauso machen können und dann ist alles gut. Aber es wird, wenn ich es machen darf, dann... Ich glaube, dann wird es auch ein Statement sein.
Okay, also wir sind sehr gespannt auf jeden Fall. Und Betül hat ja schon viel auch über ihren Song erzählt. Mich würde jetzt noch interessieren, hattest du eigentlich, also Matthias, hattest du mehrere zur Auswahl oder hast du den geschrieben und gesagt, ach ja, das ist der ESC-Song? Ich meine, klar, es sind ja auch ESC-Referenzen drin. Also es hört sich so an, als hättest du ihn speziell für diesen Anlass auch geschrieben. Aber gab es noch mehrere in der Auswahl oder wie bist du dann daran gegangen?
Nein, es gab nur diesen. Also ich habe noch zwei weitere Acts ins Rennen geschickt. Das eine war Freak Nation. Das Projekt haben wir aber jetzt zurückgehalten, weil das war ein Konzeptsong auch für den ESC. Also das haben wir tatsächlich auch für den ESC gemacht. Jetzt gucken wir, wann wir da veröffentlichen, weil das Ding richtig Potenzial hat. Wir haben aber auch für Schalldicht einen Song gemacht. Schalldicht ist ein super Duo, ziemlich crazy, jung, fresh. Und der Song hieß Locomotive. Der war so denglisch, der war auch ein bisschen französisch. Wir haben da auch wieder um die Ecke gedacht, wir wollten deutsch bleiben im Kern, weil ich es einfach wichtig finde, dass Deutschland auch deutsche Songs ins Rennen schickt. Das ist so meine Einstellung. Ich finde es vollkommen schade, dass wir jetzt mit Frieda Gold einen Song haben, der zwar deutsch ist, aber auch keine große Party. Das fehlt halt alles. Wir sollten mehr zu unserer Musik stehen. Generell, was für ein Genre ist egal. Es kann auch deutsche Rockmusik. Es geht ja nicht nur um Partyschlager. Aber das war der Ansatz. Wir haben extra deutsch gedacht, weil deutsche Musik auch einfach vollkommen im Hype ist in Deutschland. Lasst uns doch erstmal den Deutschen eine Freude machen. Mit unserer Musik, die erreichen wir wenigstens. International haben wir uns oft einfach nur lächerlich gemacht, wenn wir versucht haben, Englisch zu singen. Das ist jetzt kein Vorwurf an alle, weil ich habe selbst alles ausprobiert, auch in englischer Sprache zu machen früher mit meinen Bands. Aber wir werden einfach nicht ernst genommen, also in vielen Genres. Die Popmusik, deutsche englischsprachige deutsche Popmusik, das kann man an einer Hand aufzählen, was da erfolgreich war in den letzten 50 Jahren. Und das hat... Das ist leider so. Ja. Dann lasst uns doch einfach Deutsch singen. Also das war die Einstellung. Und der Song wurde genau, also der war halt auch relativ schnell fertig. Ich habe mir da nicht so viel Mühe gegeben. Das war einfach so ein Gedanken. Wir brauchen einfach ein Lied mit einem guten Text, weil ich kann ja nicht mit einem Sauflied zum ESC. So, Lied mit gutem Text, ach, da ist doch eigentlich schon der Titel. Und so ging es dann los. Dann habe ich mich mit Pat ist übrigens auch Mitautor bei Will Church. Pat hat also momentan zwei Pferde am Start. Er war bei mir zu Besuch in unserem Studio und er wollte mit mir noch eine Stunde scripten. Wir machen kleine Musikcamps. Und dann habe ich gesagt, hier komm, lass uns doch noch eine Stunde was arbeiten. Dann habe ich ihm die Idee erzählt und dann haben wir das Ding durchgeballert in einer Stunde. Dann haben wir es irgendwann dann nur noch nochmal fein getuned und dann war der Song fertig. Hat nichts mit Lieblosigkeit zu tun, hat einfach was damit zu tun, dass wir einfach schnell sind in unserem Genre.
Profis. Und
wir werden sehen, ob Schnelligkeit auch Qualität heißt. Meistens ist es ja eher das Gegenteil.
Und Betül, wie ist es bei dir? Würdest du noch irgendwas ändern wollen, wenn du tatsächlich für Deutschland zum ESC fährst? An deinem Song, also gibt ja manchmal, ne, dass der Song nochmal verändert wird, weil noch irgendeine anderssprachige Refrain dazukommt oder weil auch musikalisch nochmal irgendwas gedreht wird oder wie auch immer, sagst du, der ist jetzt fertig oder sagst du, ich habe da noch Ideen, man könnte noch dies oder das?
Ja, also grundsätzlich würde ich jetzt an meinem Song gar nichts ändern, weil das ja alles so durchdacht war und genau nach meinen Vorstellungen eigentlich entstanden ist, ne, mit einem Dance Break und dass ich da orientalische Elemente mit eingebracht habe, obwohl ich in den Social Media, auf den Social Media Kanälen auch Kommentare gelesen habe, dass viele sich auch mehr orientalische Elemente gewünscht hätten. Was mich auch so ein bisschen gewundert hat, weil eigentlich hört man da schon so eine gewisse ja, Orientalität, sage ich mal. Und ja, grundsätzlich würde ich an dem Song eigentlich nichts ändern. Vielleicht beim Mix Mastering, da hatten wir so ein bisschen Schwierigkeiten tatsächlich. Da habe ich halt auch so ein bisschen ja, durch die Kommentare erfahren, dass es jetzt nicht so gut war. Vielleicht könnte man das nochmal irgendwie aufsetzen. Das kann man ja nachbessern. Das wäre ja gar kein Problem. Aber grundsätzlich, ja, feiere ich eigentlich meinen eigenen Song. Also wenn das jemand
So
anderes
muss es ja
gewünscht
auch
hätte, wäre ich
sein.
total neidisch drauf, sage ich mal.
Bitte, wir wollen jetzt deinen Song auch feiern. Wir haben euch natürlich auch beide gefragt, wollt ihr singen? Aber wir haben ja jetzt Matthias hier und nicht Icke. Und Matthias sagte uns, ich singe meinen Song genau zweimal, einmal in Köln und einmal in Liverpool. Und bitte, du hast aber gesagt, du würdest sehr gern für uns singen. Und da, bevor wir euch dann zu der Zeit nach der Abstimmung nächsten Freitag noch ein bisschen was fragen, wäre schön, wenn du das jetzt einmal uns nochmal zeigst, wie dein Song so klingt.
Your love, I need it bad. I give you my trust, but I need something bad. Anytime you want it, you can call me, and I need you right there. I'm just being honest, I can wait a minute longer, I swear. Oh, we could be in heaven right now. We could turn the world upside down. I'm too curious to find out. We could be in heaven right now. Oh, we could be in heaven right now. We could be in heaven. Don't you get confused or think that I'm an angel. I enjoy the views of you from every angle. Ooh, anytime you want it, you can call me, and I'll meet you right there. I'm just being honest, I can wait a minute longer, I swear. Oh, we could be in heaven right now. We could turn the world upside down. I'm too curious to find out. We could be in heaven, all of the place you don't wanna miss. Now is the time to follow my kiss. Take you to heaven with all of this. Come get all of this, come get all of this. All of the place you don't wanna miss. Now is the time to follow my kiss. Take you to heaven with all of this. Come get all of this, come get all of this. We could be in heaven. Oh, we could be in heaven right now. We could turn the world upside down. I'm too too curious to find out. We could be in heaven right now. Ich hoffe, die Musik war gut zu hören im Hintergrund.
Du hast gar nicht erzählt, was du uns am Anfang erzählt hast. Am liebsten hättest du noch deine Band sogar im Studio versammelt. Aber, ja. Aber die konnten ja, nicht, aber das sollten wir zumindest noch auf der Tonspur nachreichen.
Das machen wir.
Ja, vor allem, also man hat jetzt vor allem auch deine Stimme halt sehr deutlich gehört. Und also es war ja wirklich... Also klasse live gesungen. Wenn da noch jemand Fragen hatte, dann ist das, glaube ich, jetzt beantwortet. Da müssen wir uns schon mal keine Sorgen machen, würde ich sagen. Oh.
Ja, vor allen Dingen, jetzt ist er weg. Guck, jetzt wollte ich gerade... Jetzt war der Ton weg. Ja, damit steckst du den Icke aber fünfmal in den Sack mit deinem Gesang, ne? Also da hast du mich auf jeden Fall schon erwischt.
Danke.
Das ist auch sehr mutig. Also ich finde auch, das ist sehr mutig, unter diesen etwas schlechten Voraussetzungen, muss man ja sagen, eine Live-Performance zu machen. Das zeigt auch, dass du in Spanien sagt, sehr, sehr große Cojones hast. Also, okay, passt auch nicht, aber das war schon, ja, das ist einfach mutig und das zeigt aber auch, dass du eine Sängerin bist und dass du selbstbewusst bist. Und das brauchst du halt auch auf der Bühne, auf der Live-Bühne. Das ist schon stark.
Bitte, du musst ja nachher im Nachgang mal die Kommentare, die jetzt während deiner Performance gekommen sind, durchlesen. Das wird runtergehen wie Öl.
Ja. Super. Danke schön. Viel
Applaus. Ja.
Danke.
Ja, Mensch, Benni, dann kommen wir jetzt auch schon mal zu unseren Fragen. Was ist eigentlich nach nächsten Freitag, ne?
Ja, und vielleicht auch erstmal, was ist bis nächsten Freitag? Also was habt ihr jetzt eigentlich noch so vor? Matthias, du hast es vorhin ja schon angesprochen. Es ist jetzt so ein bisschen jeden Tag wieder Phishing vor Stimmen. Und wie geht ihr die ganze Sache an? Ihr habt ja auch noch schon eine gewisse Medienpräsenz. Was ist da noch geplant jetzt bis zum Ende der TikTok-Abstimmung?
Ja, ich bin ja so ein impulsgetriebener Mensch. Ich habe jetzt erstmal im Netz einen Song entdeckt, der bei Dieter Bohlen lief. Den habe ich mir jetzt heute Mittag geschnappt bei DSDS. Und jetzt machen wir morgen erstmal eine ganz andere Kiste weg vom ESC, weil wir haben ein junges Talent in Berlin entdeckt. Und mehr dazu dann in den kommenden Tagen. Ich muss mich da auch ein Stück weit von lösen, weil ich kann nicht verkrampft in so eine TikTok-Abstimmung gehen. Entweder mache ich kreativen Content. Natürlich werde ich meine Leute auch darauf hinweisen, hier, ihr könnt abstimmen. Aber ich möchte es einfach auch so machen, dass ich mich dabei wohlfühle. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn du was machen musst, wo du eigentlich nicht, wo du nicht in den Spiegel gucken kannst. So. Und Icke hat noch nie gebettelt um irgendwas. Er hat einfach durchgezogen, aber auf seine Art. Ich werde mal gucken, was ich noch für Kreativ-Content, was uns da noch einfällt oder mir da noch einfällt. Und werde TikTok noch ein bisschen bespielen und Instagram und werde noch ein paar Gags machen. Auch über das Teilnehmerfeld habe ich mir was vorgenommen, dass ich da jeden mal parodiere auf meine Art und Weise. Und da muss auch jeder dann mit klarkommen. Aber das kann ich natürlich auch mit der Kunstfigur gut machen. Der kann ja nicht in den Knast, der hat ja noch nicht mal einen Personeneigenen. Ne?
Matthias, das klingt nach sehr viel Spaß, den wir den nächsten Tagen noch haben werden.
Ja, ich glaube schon, ja.
Aber ich möchte noch einen anderen Aspekt nach vorne heben, der jetzt schon 3-4 Mal in den Kommentaren kam. Du hast hier so viel musikalischen Sachverstand auch dokumentiert, dass mehrfach die Anregung kam, dass der NDR dich doch nächstes Jahr mal in die Jury nimmt, die überhaupt die Songs für das deutsche Finale aussucht.
Also ich verrate da kein Geheimnis, dass das genau auch ein geiler Job für mich wäre. Und dann zwar unabhängig von eigenen Acts oder eigener Musik natürlich. Aber ich habe natürlich schon ein Gefühl, auch wenn ich jetzt mit einem äußerst beschissenen Song hier antrete, aber wir sind schon konzeptmäßig und kreativ in der Lage, wenn der NDR das möchte, auch auf diverseste Acts zuzuarbeiten. Also wir schreiben ja auch in Pitches für Helene Fischer, für andere Acts, auch mittlerweile für internationale Leute. Wir haben ein Autorennetzwerk, das Glaube seinesgleichen sucht. Und wir würden gerne einfach helfen, dort kreativ wieder mit anzuschieben. So, und wenn da einer aus unserer Riege da vielleicht auch nach Rat gefragt wird, das muss ja noch nicht mal ich sein, aber es gibt ja aus jedem Segment Leute, die halt auch irgendwie Sachverstand mitbringen und ein gutes Gefühl. Ja, wenn du beim NDR Redakteur bist für Fernsehen und musst dann so eine Sendung, klar, du hast eine Meinung, aber man muss, glaube ich, mehr Expertise reinnehmen und es müssen nicht Leute sein über 80, die das dann am Ende entscheiden. Wir haben Gott sei Dank jetzt TikTok dabei, wir haben die junge Welt, die wir vielleicht jetzt auch mit abholen. Und das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ja. Also der Anstoß ist gemacht. Und jetzt muss das Spiel jetzt hier erstmal zu Ende geführt werden. Ich hoffe, dass alle nachher glücklich aus der Nummer rausgehen. Vor allen Dingen die beteiligten Entscheidungsträger beim NDR, bei der ARD, weil die kriegen ja nachher dann wieder aufs Maul, wenn wieder irgendwas schief lief. Und machen das ja genauso mit Herzblut wie ihr zwei und wie wir zwei in unserem Segment. Und von daher, lasst uns die Kräfte bündeln für die nächsten Jahre und ich hoffe, dass dann auch mal wieder ein Mark Forster, dass dann die Scorpions, dass dann Rammstein, dass dann, was weiß ich, Udo Lindenberg sagt oder Apache, Leute, das ist der ESC, da wollen wir dabei sein. Das muss wieder passieren.
Amen. Betül, was sind deine Pläne für die nächsten Tage?
Ja, also ich werde auch meine Social-Media-Kanäle bespielen. Ich habe unter anderem auch Videos fertiggestellt, wie zum Beispiel Making-of, wie ich mein TikTok-Video erstellt habe, weil da steckt ja auch mega viel Arbeit dahinter. Wir haben halt nur die ganzen Räumlichkeiten umgestaltet, aber das können sich meine Follower dann auf meinem TikTok-Kanal anschauen. Und natürlich versuche ich halt so viel Promotion wie möglich zu machen, sei es Radio, sei es Fernsehen, sei es über andere Kanäle. Und ja, es sind ja nur noch 5 Tage und es bleibt spannend. Ich finde es auch mega spannend, weil wir halt auch keine Zwischenbilanz sehen, ne? Und wir dann das Endergebnis tatsächlich erst am Samstag dann erfahren werden. Aber ich glaube, dass es eigentlich ein sehr, sehr guter Wettbewerb ist, gerade über TikTok. Und ich freue mich einfach drauf und ich genieße die Zeit.
Und was kommt dann für dich danach? Natürlich abhängig davon, wie es auch ausgeht dann, aber was sind so deine Pläne vielleicht auch für die fernere Zukunft?
Ja, ich plane schon seit längerem noch weiter türkische Songs zu veröffentlichen, aber jetzt bin ich auch gerade wieder in Kontakt mit verschiedenen Producern und werde dann auch weiterhin englische Songs veröffentlichen. Also ich werde halt versuchen, das so ein bisschen zweitgleisig zu machen. Und ja, Konzerte, Auftritte, das wird natürlich weiterhin dann bestehen. Genau.
Und Matthias, welche Pläne hat Icke noch?
Bei mir ist irgendwie, ich darf gar nichts planen, weil morgen passiert wieder irgendwas und ich stürze mich wieder drauf. Ich habe jetzt schon 5-mal meine Abschiedstour geplant. Das ist jetzt 5 Jahre lang hintereinander in die Hose gegangen.
Gut, da bist du nicht der einzige Künstler, ne?
Ich
liebe Abschiedstouren.
Ja. Aber die meisten nehmen es ja gar nicht, die meinen es ja nicht ernst. Die kommen meistens, weil sie nach 2 Jahren das ganze Geld verballert haben, kommen sie ja wieder nach der Abschiedstour. Das wird mir nicht passieren, das kann ich nicht versprechen. Aber ich werde mit meinen unfassbar tollen Leuten in unserem Team alles auf Kreativität setzen, noch mehr als wir es eh schon getan haben. Wir bilden gerade eine neue Form der Autoren- und Produzenten-Community. Wir wollen da was ganz Neues schaffen, also ein neues, vielleicht sogar ein neues Verlagsmodell, weil gerade Autoren, das wissen wenige, von Verlagen oft auch einfach nur über den Tisch gezogen werden. Da werden 40% gehen an irgendwelche Verlage, wenn du dich da bindest. Du bekommst natürlich auch Vorschüsse, dass du als Autor arbeiten kannst. Aber es gibt fairere Modelle, daran arbeiten wir gerade. Wir versuchen, genreübergreifend Musik zu machen. Wir sind jetzt mit 6, 7 wirklich hochkarätigen Produzenten aus diversen Genres dran und mit bestimmt 30 Autoren, da neue Wege zu finden und vor allen Dingen ganz viel Kreativität rauszulassen in diesen Netzwerken und immer in gemischten Teams mit Songcamps in Österreich, in Spanien, hier in Deutschland und so weiter. Und dann gucken wir einfach, ob was Geiles bei rauskommt.
Das ist ja auch etwas, was euch verbindet. Es ist ja nicht nur, dass ihr jetzt gemeinsam im TikTok-Finale platziert seid, sondern ihr seid ja beide quasi Independents, die wirklich vollumfänglich ihren eigenen Sound, ihre eigene Musik, ihre eigene Kreativität ausleben, ohne große Labels oder Majors im Hintergrund.
Und das ist das Schöne. Und wir haben ja tausende von Independent-Musikern oder Label in Deutschland. Und das ist auch wichtig, dass es so bleibt, dass so große Kraken wie Universal oder Sony nicht jeden Künstler vom Markt nehmen, ihn einfach in einen Vertrag verwickeln, aber dann nichts für ihn tun können, weil einfach das Know-how und die Power fehlt. Ich kann hunderte Beispiele dafür nennen von enttäuschten Künstlern, die 2, 3 Jahre einfach in der Versenkung verschwinden, weil sie bei diesem Großen unter Vertrag sind und es wird nichts für sie getan. Und genau dieses Modell wollen wir mit diesen ganzen Independent-Leuten, wir wollen alle independent bleiben, wir wollen schnell agieren am Markt, wir wollen unsere Release-Zeiten selbst bestimmen, das tun wir, weil wir eine eigene Plattenfirma sind und das ist mir persönlich wichtig. Und dass der Künstler entscheidet, was passiert, ja? Und dass der Künstler ein Team hat, und nicht lost irgendwo in der Welt rumhängt. Und ich glaube, da rede ich da draußen für Tausende von Künstlern, die enttäuscht sind, die große Versprechungen gemacht bekommen haben und dann passiert einfach nichts.
Danke für eure Ausführungen und den Ausblick auf eure Zukunft, weil die Frage gerade hier in den Kommentaren kam, wie ist eigentlich der weitere Ablauf? Wir stimmen jetzt auf TikTok ab und dann sage ich vielleicht nochmal 2 Sätze dazu. Also das TikTok-Voting läuft bis Freitagabend. Wir haben schon drüber gesprochen, man kann jeden Tag eine Stimme abgeben, allerdings nur, wenn man einen TikTok-Account hat. Und ja, bis Freitag abstimmen und dann wird am Samstagabend, ich glaube um 18 Uhr, stimmt das? Ja, bitte nicht, gut. Samstagabend, den
4. Februar. Das Voting ist, glaube ich, einen Tag vorher zu Ende.
Genau, Freitag, Voting geht bis Freitag.
20 Uhr am Freitag.
Danke, wenigstens eine Expertin, die wir hier dabei haben. Gut, dass wir journalistisch wieder einwandfrei vorbereitet sind. Genau, Freitag 20 Uhr, bis dahin die letzte Stimme abgeben. Und dann am Samstag um 18 Uhr melden sich Alina und Stefan mit ihrer neuen Show Alles Eurovision auf eurovision.de und verkünden, wer das TikTok-Voting gewonnen hat und damit als 9. Act im Vorentscheid mit dabei sein darf in der Live-Show. Das ist der weitere.
Wobei sich das Gerücht hartnäckig hält, dass der NDR doch noch statt auf 9 auf 10 aufstockt.
Der Peter ist immer alles. Boah, du bist eine Legende. Ich bin gespannt. Wo hast du das denn wieder her? Komm, erzähl.
Das darf ich nicht erzählen, aber es ist ja auch nicht sicher, ob meine Prognose stimmt, aber ich schließe es zumindest nicht aus.
Das ist schön. Mach uns mal Hoffnung. Mach uns mal Hoffnung.
Ja. Peter kann ja auch was viele Leute nicht so gut können. Also Peter erzählt es einfach so lange und allen Leuten und auch den Leuten beim NDR, dass sie es irgendwann selbst glauben und es dann tatsächlich auch so kommt. Das ist ja Peters großes Talent. Ja.
Aber vor allen Dingen habe ich am Freitag, wann war das? Vorgestern, euer Interview mit Alexandra Wolfslast gehört. Und die hat das schon mal dementiert, Nur, dass du es weißt. Und das ist die Chefin. Ja.
Aber warte mal ab. Peter sagt ihr das noch 4, 5 Mal und dann glaubt sie das auch, ja.
Ganz abgesehen davon, ich habe das jetzt auch deshalb gesagt, aber da ist Benni mir dann in die Parade. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es mindestens 2 werden, weil ich finde halt, dass die Acts jetzt im TikTok-Finale, dass die eigentlich auch in Köln auf die Bühne gehören. Ja? Und jetzt haben wir 4 Interviews gehabt und ich würde in jedem Falle sofort Daumen hoch machen, wenn die sympathischen Künstler, die sich da vorgestellt haben und unseren Leserinnen und Lesern, wenn die dann auch in Köln beweisen dürfen, was sie können.
Eine Frage vielleicht noch aus den Kommentaren, bevor wir dann wirklich Schluss machen und euch auch in den Abend entlassen. Die Frage ist hier nämlich, bekommen die Künstler es schon vorab mitgeteilt? Wisst ihr schon, wie das am Samstag abläuft? Also werdet ihr da irgendwie zugeschaltet in die Show oder zumindest der oder die, die dann gewinnt? Oder?
Ja, das war auch so ein Schwachpunkt in dieser ganzen Auswahldebatte. Die Kommunikation, also ich weiß von nichts. Aber wir werden auf jeden Fall rechtzeitig informiert.
Das kam dann, immer noch eine Nachricht, ja. Okay. Ja, ist ja auch noch viel Zeit.
Ich weiß auch von nichts, nur ne, dass ab 18 Uhr dann angekündigt wird, wer es wirklich wird.
Mhm, okay.
Ich mache mir auf jeden Fall um 5 vor 6 mache ich mir ein Bierchen auf. Das weiß ich.
Aber also mit anderen Worten, anders als bei der Oscar-Verleihung, seid ihr nicht im Studio bei der Verkündung?
Nein, das glaube ich nicht. Nee, warum auch? Warum auch? Es wäre ja doof, 5 Leute kämen umsonst ins Studio, das wäre schon hart. Ich glaube, es ist eh auch nervlich am Samstag oder am Freitag dann für alle. Natürlich eine Herausforderung, selbst für so einen alten Hasen im Showgeschäft wie mich, kribbelt das natürlich, ganz klar. Und vielleicht gibt es ja nächstes Jahr 2 oder 3 Vorentscheide, wie es in anderen Ländern auch der Fall ist. Wir haben so viele tolle Musiker in Deutschland, Musikerinnen und Musiker natürlich. Und das wäre mein Wunsch, dass da so ein Vorentscheid auch über Wochen, Monate gezogen wird, weil einfach die Aufmerksamkeit auch wieder groß ist und die Leute Bock drauf haben. Und dann hat man auch ein Finale mit 12 Acts, 12 Punkte, 12 Acts, Punkt aus und Feuer frei, Samstagabend, 19 Uhr geht's los bis Mitternacht. Und so muss es in meinen Augen irgendwann wieder sein. Und dann bin ich auch wieder regelmäßig am Bildschirm und werde das verfolgen.
Super, dann vielen Dank nochmal für dieses ESC-freundliche Statement am Ende. Vielen Dank euch beiden aber auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Eine Stunde ist ja nicht selbstverständlich. Es war ein tolles Gespräch mit vielen Anregungen und vielen Aspekten, die man noch gut hätte vertiefen können. Das holen wir dann vielleicht irgendwann noch nach. Jetzt euch erstmal einen schönen Abend, eine gute Woche mit vielen Stimmen, die ihr auf welche Weise auch immer dann generiert. Und alles Gute für euch. Wir drücken die Daumen. Peter, schön, dass du dabei warst. Und auch euch allen natürlich vielen Dank wieder für die vielen Kommentare. Und wir freuen uns, wenn ihr dann das nächste Mal auch wieder dabei seid. Die Ankündigung fürs nächste ESC Kompakt Live findet ihr dann natürlich pünktlich auf dem Blog, falls ihr nicht sowieso den YouTube-Kanal abonniert habt, was ihr spätestens jetzt machen könntet, falls ihr das noch nicht getan habt. Schönen Abend euch allen. Bis bald. Ciao.
Dankeschön. Mach's gut. Tschüss,
Peter. Tschüss. Bis dann. Tschüss.